Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Ein Minimalist erzählt. Heute am, ich habe es schon wieder vergessen, 12. Februar 2017 am Sonntag abends um 8:30 nehme ich diese Folge auf. Ihr hört es an meiner Stimme wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen erkältet, beziehungsweise meine Theorie geht so, dass ich das Schlimmste schon überstanden habe. Aber ich entschuldige mich jetzt schon bei euch, wenn ich das eine oder andere Mal ein bisschen komisch klinge oder huste. Naja, kaum sind die Fäden raus und ich kann wieder normal reden, trotz meines kaputten Zahns. Kommt schon das Nächste, aber wenn ich wegen jeder Kleinigkeit hier den Podcast ausfallen lassen würde, wo kämen wir dahin, habe ich mir gedacht, deswegen ja auch heute. Ich begrüße euch, mein Name ist Marco Matthais und eurer wahrscheinlich nicht. Entweder ihr seid neu heute dabei und hört das vielleicht zum ersten Mal oder ihr hört das schon eine ganze Weile. Jedenfalls grüße ich euch und sage willkommen für alle, die neu hier sind. Ich erzähle ein bisschen aus meinem Leben. Das hier ist keine rein theoretische Abhandlung über Minimalismus, Downshifting, Wachstumskritik oder ähnliche Bereiche, sondern das Thema zieht sich so durch das, was ich denke, erzähle, meinen Alltag. Denn wie das ja so ist im Leben, wenn man eine ganz bestimmte Brille aufhat, dann sieht man die Welt auch durch diese Brille. Und so sehe ich halt meine Welt vor allem durch die Brille der Bemühungen, ein recht bescheidenes, aber lustiges Leben zu führen, mit wirklich der Betonung, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, also wenig oder nur das Nötigste konsumieren und sich kritisch, gedanklich mit der modernen Welt auseinandersetzen und all ihren negativen Erscheinungsformen, die durch immer alles mehr, immer alles schneller, immer alles teurer ein bisschen dann doch manchmal nervig wird. Und die Befreiung von diesem ganzen Quatsch. Das heißt nicht, dass man keinen Spaß hat. Ganz im Gegenteil. Kann das sehr lustig sein. Und ja, darum geht's halt hier in meinem Podcast unter anderem. Heute wieder ein bisschen strukturierter mit Notizen. Genau, fangen wir einfach mal direkt an. Genau das war das Thema vom letzten Mal. Ich muss noch meine Notizen wirklich ein bisschen überarbeiten. Ich schreibe hier zu viel und sobald ich ins Notizenlesen reinkomme, kann ich halt nicht wirklich cool erzählen. Ja, ich habe mir mal aus Spaß, weil es mit Konsum ein bisschen was zu tun haben könnte, die Gerüchte um das neueste iPhone angeguckt. Das könnte jetzt auch jedes andere nagelneue, bald kommende Gerät sein, aber um die Marke Apple schwirrt da ja so eine Nebelschwade der Gerüchteküche, die besonders gefeiert wird irgendwie. Und ja, da habe ich mal so ein, zwei Artikel gelesen und war doch recht schockiert darüber, dass man im Netz gar keine vernünftigen Gerüchteartikel mehr so wirklich findet anscheinend. Also ich war auf Giga. Giga.de ist jetzt eine Seite, die eigentlich, dachte ich, immer recht ausführlich berichtet. Kannte ich jedenfalls von früher als ziemlich coole Seite. Den Artikel, den ich über die aktuellen iPhone-Gerüchte gelesen habe, war aber nichts anderes als vielleicht weniger als eine halbe DIN A4-Seite, wenn man das jetzt irgendwie ausgedruckt formatiert hätte. Und waren 5 oder 6 Spiegelstriche in der Mitte und 90% der Seite bestand eigentlich aus Werbung und klick mich hier, surf hier weiter, Überschriften, was mich in letzter Zeit immer mehr nervt. Komme ich später auch noch zum Thema News im Internet und Fernsehen und so weiter. Irgendwie dreht sich alles nur noch darum, dass ich möglichst schnell wieder woanders draufklicke. Und im Grunde geht es nur noch um die Klicks im Internet. Also es geht nicht mehr darum, dass die Artikel irgendwie wirklich gelesen werden sollen, sondern im Grunde sind wir nur noch irgendwelche Werbekonsumenten. Und bitte klick hier, bitte klick da und schau dir das nochmal schnell an. Und dementsprechend ist es auch gar nicht mehr wichtig, dass man vernünftige Artikel schreibt anscheinend, sondern es geht im Grunde nur noch darum, eine krasse Überschrift zu formulieren, damit möglichst viele Leute draufklicken. Und böse gesprochen, der Normalkonsument scheint nach dem Untertitel anscheinend auch schon die Überschrift wieder vergessen zu haben oder hat auch gar nicht mehr die Erwartung, dass irgendwie, wenn die Überschrift was Besonderes verheißt, dass das dann auch wirklich im Artikel bearbeitet wird. Nö, darum geht's ja beim Titel gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Titel bei diesem Artikel war, den ich über das iPhone 8 gelesen habe. Jedenfalls wurde ich ganz heiß gemacht am Anfang, denn es hieß, es werden tiefgreifende Veränderungen beim iPhone 8 erwartet. Da ist man natürlich schon gespannt, was denn tiefgreifende Veränderungen bei einem Smartphone sein könnten. Kann man jetzt lange drüber philosophieren. Jedenfalls sind die tiefgreifenden Gerüchte beim iPhone 8, dass das Gerät jetzt, haltet euch fest, kabellos geladen werden kann. Ja, dass es aus einem Glasdesign ist, also anscheinend kein Aluminiumgehäuse mehr, sondern irgendwie mehr Glas. Habe ich das wirklich aufgeschrieben? Runde Ecken? Das ist nichts Neues, oder? Runde Enden? Ich kann meine eigene Hand... Und runde Enden. Ja, irgendwie soll noch mal ein bisschen was abgerundet werden. Und das war's, glaube ich, dann auch schon im Wesentlichen. Jetzt dürfen mir die ganzen frenetisch begeistert jubelnden iPhone-Fans oder beziehungsweise jeder, der sich ein bisschen besser mit dem Thema auskennt, gerne ganz viele kritische E-Mails schreiben, was ich da jetzt alles vergessen habe und warum kabelloses Laden jetzt doch eine tiefgreifende Veränderung bei einem Smartphone ist. Für mich als praktischen Anwender von diesem Gerät, beziehungsweise nicht mehr vom iPhone, sondern vom Gerät Smartphone, mir ist das ehrlich ganz recht egal, wie das geladen wird. Wenn es kabellos geladen wird, heißt das ja auch nichts anderes, dass ich wieder irgendein Teil brauche, wo ich dieses Smartphone drauflegen kann. Und dieses Teil spätestens wird wieder irgendwie mit dem Strom verbunden sein. Sprich, dann hat man halt da das Kabel. Oder man kauft sich dann vielleicht den neuesten iMac, wo dann im Standfuß das Ladeteil drin ist. Das sind aber schon Sachen, da habe ich, glaube ich, nachweislich schon vor 8 Jahren mit einem guten Freund bei einem Spaziergang durch Bochum drüber philosophiert, dass ich es cool fände, wenn im Stand iMac, im Standfuß, der prädestiniert dafür ist, nochmal Technik aufzunehmen, da irgendwie Induktionsladefunktion drin wäre. Also ja, so mega, mega tiefgreifend und neu finde ich das jetzt eigentlich nicht. Tiefgreifende Veränderung für ein iPhone. Ich kann hier mal ganz kurz rumphilosophieren. Tiefgreifende Veränderung für ein iPhone wäre, wenn das nächste Modell super ultra leicht zu reparieren wäre. Sprich, das ist modular aufgebaut. Ich kann es selbst öffnen, von mir aus auch mit Schrauben oder mit einem Klicksystem. Ich kann den Akku selbst rausnehmen. Ich kann ich kann jedes verdammte Einzelteil aus diesem Teil selbst rausnehmen, weil es vielleicht einfach nur irgendwie draufgeklickt ist oder denkst dir selbst aus. Dafür gibt es ja die Designer, die das machen könnten oder sich in diese Richtung bewegen könnten. Ja, ein iPhone, das ich selbst vollständig reparieren kann, mit einer leichten Anleitung, und zwar nicht mit einer Anleitung wie heute. Ich weiß, dass es iPhone-Reparaturanleitungen gibt, dass man das Werkzeug selbst kaufen kann, dass man auch die Glasscheibe entfernen kann und so weiter. Aber ganz ehrlich, an ein 800-Euro-Gerät geht man halt auch nicht mal so locker flockig dran und tauscht da Sachen aus und in 10 Minuten ist das auch alles nicht erledigt. Ja, das wäre für mich so eine tiefgreifende Veränderung gewesen. Lasst uns nicht weiter über Apple oder iPhones reden. Ich bin da ziemlich ernüchtert, was das Thema angeht. Irgendwie werden die Geräte leider auf der Software-Ebene immer komplexer. Die ersten Geräte waren noch ultra leicht einzustellen. Mittlerweile wird es immer komplexer. Die Hardware ist immer geschlossener. Reparaturen sind entsprechend dem Kaufpreis auch teuer und. Ja, es ist ein schönstes Stück Technik auf höchstem Stand. Aber jeder darf sich selbst die Frage stellen, inwieweit das dann wirklich praktikabel ist. Naja, gut, sei es drum. Der Aufhänger war ja auch eigentlich eher so News im Internet und wie absolut ekelhaft die nur noch zu konsumieren sind. Das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Der Dirk war nämlich so nett, ich habe es ja in der letzten Folge erwähnt, da bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Er hat mir vom Autoren Rolf Dobelli das kleine Essay geschickt, Vergessen Sie die News. Rolf Dobelli ist mir tatsächlich, habe ich dann festgestellt, auch schon bekannt gewesen durch seine beiden Bücher Die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen, und Die Kunst des klugen Handelns, 52 Irrwege, die sie besser anderen überlassen sollten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Eins der beiden Bücher, ich glaube sogar beide, habe ich mal gelesen. Fand ich sehr gut und aufschlussreich. Kann man sich antun, kann man sich geben. Ja, das Essay über die News war für mich eine Reise in die Vergangenheit, mehr oder weniger, weil das, was dort beschrieben war, ich schon angefangen hatte, mal für mich zu praktizieren. Und ich irgendwie wieder in alte Muster reingefallen bin. Ja, worum geht's bei Herrn Dobelli? Es geht darum, dass er die These vertritt, dass heutige Kurznachrichten und sogenannte News im Grunde das für unser Hirn sind, was Zucker für unseren Körper ist, nämlich kurze Befriedigung, die einen hungrig zurücklässt, aber irgendwie überhaupt nicht satt macht. Sprich, die heutigen News sind so aufgebaut, dass wir sie total spannend finden sollen, weil sie halt immer personalisiert sind, weil es immer um irgendwie eine Geschichte geht. Es geht um eine Person. Es geht aber nur noch ganz selten um irgendwelche wirklich sachlichen Hintergründe. Und seine These ist halt, naja, die meisten kleinen Nachrichtenschnipsel, die man so im Internet liest, da bleibt halt so gar nichts von hängen. Er rät dann jeden Mal, sich selbst zu testen und mal zu gucken, welche News des letzten Jahres wirklich hängen geblieben sind. Und da habe ich mich selbst dann auch schon wieder ertappt gefühlt, denn tatsächlich kann ich meistens am nächsten Tag schon gar nicht mehr sagen, was jetzt gestern wirklich an News kam. Das meiste ist auch leider, muss man sagen, viel Wiederholung. Sehr viel negativer Quatsch, der eigentlich keine richtige Relevanz fürs eigene Leben hat. So traurig die Meldungen dann auch immer sind, dass in Israel noch immer in den Palästinensergebieten und zwischen Israelis immer noch Krieg herrscht, dass immer noch die Bomben von links nach rechts fliegen, dass der Friedensprozess entweder gerade eingeschlafen ist oder wieder aufgenommen wird oder dann doch wieder gebrochen wird. Es gibt irgendwo einen Krieg und eine Waffenruhe. Es gibt Verhandlungen. Die Länder tauschen sich namentlich da aus. Aber man darf sich schon ein Stück weit fragen, wie viel A von diesen News so wirklich bei einem hängen bleiben. Denn man kann ja durchaus die These vertreten, dass man sich über diese Dinge informieren sollte. Aber Meistens täte man dann wirklich besser wohl daran, sich zu dem Thema ein Buch zu kaufen. Ein Beispiel zum Beispiel? Möchten Sie gerne ein Beispiel zum Beispiel? Ich habe mich sehr interessiert für den amerikanischen Wahlkampf und noch mehr dann für die Folgen des Ergebnisses, sprich, dass ein Herr Trump, ein Donald Trump jetzt Präsident der USA ist, fand ich eine, wie wahrscheinlich sehr viele, sehr interessante Wendung der Weltgeschichte. Habe mich dann infolgedessen auch bei den News sehr darauf konzentriert. Ist auch ein Thema, wo man sich leicht drüber aufregen kann. So richtig tiefe Zusammenhänge und Folgen wird man ja wirklich erst in einiger Zeit feststellen können. Und ja, wenn ich die News jetzt nicht mehr so wirklich mitbekomme, wird das mein Leben auch nicht so krass verändern. Eine andere These, die Dubelli vertritt, die ich selbst auch schon erlebt habe, die richtig wichtigen, für alle bedeutsamen Ereignisse bekommt man ohnehin über andere Kanäle erzählt, sprich über Mundpropaganda im Büro oder irgendwie durch die Familie, wenn wirklich etwas von hoher Relevanz für einen selbst passiert oder für die Welt, dann erfährt man das, dann spült sich das bei den Menschen ohnehin hoch und man redet darüber. Wahrscheinlich wird es mir reichen, in einem Jahr ein Buch zu kaufen mit dem Titel Ein Jahr Trump, wie es die Welt verändert hat oder irgendwie sowas in diese Richtung. Dann vielleicht wirklich von einem Autoren, der sich tief in die Materie reingedacht hat, ein Jahr lang und mir auch ein paar komplexe Zusammenhänge erzählen kann. Weil komplexe Zusammenhänge, das passt halt auch nicht in News. Schon gar nicht, wie gesagt, in die kleinen News-Schnipsel, die man so zu lesen bekommt auf den Internetseiten, die, das ist meine These, wirklich nur dafür da sind, dass man danach schnell auf irgendeine Werbung klickt. Auf den berühmten Mann, der 52 Sprachen in 3 Wochen gelernt hat oder ja, diese ganze Ecke, die Rubrik, was sie auch noch interessieren könnte. Ich habe das, wie es so meine Art ist, damit ich da auch drüber reden kann, wirklich mal angefangen, vollständig zu praktizieren und habe seit letzten Sonntag tatsächlich keinerlei Nachrichten gehört, geguckt, News geschaut, gelesen auch nicht, bis auf diese unsägliche iPhone 8 Gerüchte-News. Und ich habe jetzt in meinem Leben nichts verpasst. Es ist auch nichts von so großem Belang passiert in der letzten Woche, dass es auf mein Leben einen besonderen Einfluss haben könnte. Was ich gelegentlich mache, ist dann natürlich über Themen, die mich interessieren, dann im Internet zu recherchieren oder entsprechend bei YouTube mir Vorträge anzugucken. Aber das ist eine andere Art des Eintauchens in eine Materie. Also es macht ja schon Unterschied, ob ich irgendwelche Nachrichtenschnipsel lese oder mir einen 1,5 Stunden Vortrag von Harald Welzer oder Hartmut Rosa oder Nico Pech anhöre. Das ist ja schon ein qualitativer Unterschied. Also eine Woche ohne News. Keinerlei negative Auswirkungen, eher natürlich die Auswirkung, dass ich deutlich mehr Zeit hatte und ich mich auch, das ist auch sehr interessant, sehr viel weniger aufgeregt habe in der Woche und mir ist das regelmäßig passiert, dass ich, wenn ich morgens irgendwelche Nachrichten gucke und ich dann wieder erfahre oder mir gesagt wird, wie schlimm alles ist, wie unkoordiniert alles ist, dass ich auch ein Stück weit fatalistischer und unmotivierter so in den Tag hinein starte, obwohl das natürlich völliger Quatsch ist, weil es ja, wie gesagt, mein Leben überhaupt nicht wirklich betrifft. Warum sollte ich jetzt unmotiviert sein, nur weil der Friedensprozess im Nahen Osten nicht noch immer nicht vorwärts kommt? Ja, finde ich ärgerlich. Ich finde es auch irgendwie schade, dass die gesamte Menschheit so keinen Plan für die nächsten 1000, 2000 Jahre, noch nicht mal einen wirklichen Plan für die nächsten 100 Jahre oder 50 Jahre hat. Man könnte sich ja zumindest auf so banale Dinge wie Weltfrieden einigen und dann mal gucken, wie man da jetzt hinkommt, aber es eiert so alles vor sich hin und jeder verfolgt so seine Interessen. Die stärkeren und mächtigen setzen sich gelegentlich häufiger meistens durch und so eiert das halt alles vor sich hin. Wenn man sich das immer wieder vor Augen führen lässt, dann verliert man so ein bisschen die Motivation, in seinem eigenen Machtbereich was zu bewegen, weil ja alles überhaupt gar keinen Sinn hat. Und das war in der Woche definitiv anders. Man kann für sein Leben eigene Pläne schmieden, gucken, was man so in seinem Nahbereich wirklich verändern kann. Und das macht auf jeden Fall mehr Spaß, als jeden Tag irgendwie unmotiviert in der Bahn zu sitzen. Einen kleinen Schluck Tee. Gerne. Ja, deswegen meine Empfehlung, probiert das ruhig mal aus. Ich habe euch den Rolf Dobelli, einen kleinen Vortrag auf meinem Blog verlinkt. Ganz gruselig ist ein YouTube-Video. Man darf natürlich Stunde 1, Minute 1 der Medienschulung im Internet, lesen Sie niemals YouTube-Kommentare. Das ist so ein bisschen wie Unfall gucken. Irgendwann zieht es einen doch mal wieder in die Kommentare und es ist wirklich immer wieder gruselig, ja, da reinzulesen. Fange ich erst gar nicht mit an. Also die Vorträge von Leuten, die was zu sagen haben, die auch anderthalb Stunden mal was erzählen können, finde ich persönlich immer sehr, sehr erhellend. Die Kommentare muss man sich nun wirklich nicht geben. Ja. Genau, unterm Strich, wie gesagt, News, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, ein echter Zeitdieb. Ähnlich wie in den letzten Wochen das Smartphone. Ich fühle mich wieder als Zeitdieb identifiziert habe. Und wenn man das weglässt, dann steigt man zwar nicht völlig aus der Problematik der modernen Welt heraus, dass man irgendwie genötigt wird, immer alles schneller und hektischer zu machen, vermeintlich. Aber man kann sich so ganz kleine, angenehme Inseln schaffen. Und wer ein bisschen Ruhe im Alltag haben möchte, der sollte es einfach mal ausprobieren, auf News zu verzichten und auf das Smartphone so weit wie möglich. Und das ist ganz schön weit möglich, wenn man einmal damit angefangen hat. Ja, letzten Sonntagabend, das ist auch noch eine ganz interessante, spannende und lehrreiche Geschichte für mich gewesen. Wie ihr wisst, hatte ich ja die Zahn-OP. Und ja, war natürlich an dem Tag der Zahn-OP noch unter Schmerzmitteln bzw. unter Betäubung. Da tat natürlich gar nichts weh und habe dann auch natürlich prophylaktisch, präventiv mal angefangen, die Schmerzmittel zu nehmen, die mir verschrieben wurden, die Ibuprofen 600, die habe ich dann, naja, die Aussage war, nehmen Sie die bei Bedarf, was für mich als Laie heißt, nimm die, wenn du Schmerzen hast. Und dann habe ich, weil ich keinen Bock auf Schmerzen hatte, die halt einfach prophylaktisch, so alle 5 Stunden, glaube ich, habe ich mir halt eine reingeworfen davon. Und die OP war am Mittwoch, das heißt, das habe ich von Mittwoch, eine vielleicht, dann war, sagen wir mal, Donnerstag, Freitag, Samstag gemacht und hatte halt die ganze Zeit gar keine Schmerzen und dachte mir dann halt irgendwann, naja, vielleicht ist jetzt auch wirklich alles verheilt und du hast halt gar keine Schmerzen und du nimmst im ganz normalen Alltag ja auch keine Schmerzmittel und sagst, hui, ich habe keine Schmerzen, ja, weil man halt keine Schmerzen hat. Dann habe ich mal spaßeshalber, weil ich dachte, ich brauche sie nicht, die Schmerzmittel abgesetzt und ihr ahnt's, sonst würde ich es nicht erzählen. Das war ein ziemlicher Fehler. Sonntagabend habe ich richtig, richtig fiese Zahnschmerzen bekommen. Muss man sich ungefähr so vorstellen, als hätte jemand ein Rinderherz, ein lebendes, mir oben rechts in den Kiefer eingesetzt und an meinen Blutkreislauf angeschlossen. So tuckerte das jedenfalls gefühlt. Und ja, ich habe was gelernt und möchte das gerne natürlich, diese Weisheit an euch weitergeben. Wenn ihr Schmerzen habt oder eine Verletzung habt, die augenscheinlich dazu führt, dass man Schmerzen hat, Wie zum Beispiel, wenn jemand einem das Zahnfleisch vom Zahn runtergeschäbelt hat, um es dann hinterher wieder festzunähen mit Bindfäden. Wenn man so augenscheinlich eine Verletzung hat, dann nehmt ruhig die verschriebenen Schmerzmittel, solange bis sie auch mal alle sind, beziehungsweise der Arzt sagt, jetzt ist auch gut damit. Haltet ruhig den Pegel von den Schmerzmitteln. Schmerzmittel führen halt dazu, dass man keine Schmerzen hat. Und wenn man glaubt, dass man keine Schmerzen hat, weil man keine Schmerzen hat, dann ist das meistens Quatsch in diesem Falle. Ja, immer brav die Tabletten nehmen, die euch der Onkel Doktor verschrieben hat. Genau. Ich habe noch eine zweite Seite an Notizen. Da muss ich jetzt aber... mich ein bisschen beschleunigen. Nein, das hier ist ja meine kleine Oase. Mittlerweile ist das dieses Podcasten einmal in der Woche am Abend für mich eine richtig schöne kleine Erholungsinsel, wo ich einfach mal ausreden darf. Ist das schön, ich darf ausreden. darf ich sonst auch manchmal. Also so ist es nicht. Zum Thema Nico Pech, Stichwort Wachstumskritik und Postwachstumsökonomie. Wer seine YouTube-Vorträge kennt, weiß ja, dass er ein großer Fan vom Reparieren oder einer Repair-Kultur ist. Wer die Vorträge von Nico Pech noch nicht kennt, der stoppt an dieser Stelle am besten, hört sich erst ein, zwei Vorträge an und kommt dann wieder zurück. Nein, hört es euch auch von mir aus später an, wenn ihr ihn noch nicht kennt, aber er ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Habe ich auch schon einige Male verlinkt. Wenn ihr einfach nach Nico Pech, N-I-K-O-P-A-E-C-H sucht im Internet oder bei YouTube, dann findet ihr ihn ganz schnell. Welche Vorträge ist eigentlich egal. Fangt mit den langen an. Genau. Jedenfalls, Postwachstumsökonomie soll halt auch damit zu tun haben, dass man die Dinge, die so im Haushalt kaputt sind, dass man die wieder reparieren kann. Der Appell an die Firmen ist halt, siehe mein Vortrag gerade zum iPhone 8, dass die Firmen selbst ihre Geräte so reparierbar wie möglich herstellen und dem Konsumenten am besten auch noch gleich helfen, zu lernen, wie man die Teile repariert, Ersatzteile stellt, das Ganze so modular aufbaut, dass man gut Ersatzteile einbauen kann und so weiter. Und dann dachte ich mir, probier's doch mal aus. Probier doch mal die Kaffeemaschine bei uns. Wir haben eine Senseo zweite Generation, so aus 2009 gekauft, die jetzt schon wirklich super lange hält. Aber so allmählich kommt da nicht mehr so viel Kaffee raus, wie eigentlich rauskommen sollte. Jetzt wäre natürlich der erste normale Reflex, den ein Konsument gelernt hat. Maschine funktioniert nicht mehr so, wie ich will. Ich schmeiß die weg und kaufe mir eine neue. Ja, eine Senseo kostet bei Amazon auch nur 56 Euro. Das ist jetzt halt auch in Ordnung. Wenn man aber weiß, dass die meisten Ersatzteile von der Senseo so irgendwo um 2,50 herum liegen oder vielleicht mal 10 Euro für ein großes, dann macht das schon eigentlich Sinn. Ist eigentlich auch eine verdammt coole Sache, wenn man sagen kann, hey, meine Senseo war kaputt und ich habe die selbst repariert. Das finde ich schon ziemlich cool. Nicht so cool war dann der Versuch, das wirklich zu machen. Die Senseo zweite Generation, und ich glaube, die anderen sind da nicht anders, ist nämlich scheiße aufzukriegen. Bei YouTube die Anleitungen sehen recht einfach aus. Das sind auch immer, glaube ich, geübte Händchen. Aber man muss der Kaffeemaschine, wie wahrscheinlich die meisten Maschinen heutzutage, einfach mal attestieren, dass sie alles andere, aber nicht darauf konzipiert sind, dass wir Konsumenten sie vernünftig reparieren können. Das ist jetzt irgendwie eine Binsenweisheit, dass all die Technik, die wir so alltäglich benutzen, halt eher darauf ausgelegt ist, sie so schnell wie möglich wieder durch neue zu ersetzen. Aber irgendwie ist das doch einfach nur Quatsch und dumm und eine riesengroße Ressourcenverschwendung und auch einfach super uncool, weil wie cool wäre das, wenn man 90% der Dinge, die man so im Haushalt hat, selbst reparieren könnte, auch ohne irgendwie Techniker zu sein. Ich weiß natürlich, dass es echt viele Leute gibt, die technisch so bewandert sind und mit dem Lötkolben so gut umgehen können wie Lucky Luke mit der Pistole, dass die ganz viel selbst reparieren können. Aber es wäre halt toll, wenn es auch Geräte gäbe, wo so ein Sozialarbeiter, Heini, wie ich, dann auch mit halt großem Interesse irgendwie die Geräte aufkriegen könnte, um sie dann zu reparieren. Sprich, wenn es halt einfach kinderleicht wäre, das zu machen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob es bei uns in der Stadt, müsste ich mal recherchieren, irgendwie ein Repair-Café gibt, aber man will ja mit seiner Senseo, wenn sie kaputt ist, jetzt auch nicht 3 Wochen warten und dann irgendwo in ein Repair-Café gehen, sondern der Idealzustand wäre natürlich, dass man die Sachen selbst zu Hause reparieren kann. Naja, also mit der Maschine ging es jedenfalls nicht. Letztens war unsere Waschmaschine kaputt. Im Nachhinein würde ich jetzt heute sagen, das könnte ich auch selbst reparieren, was da kaputt war, wenn ich gewusst hätte, wie man die halt aufmachen kann. Also das ist jetzt schon technisch relativ einfach gewesen. Das würde ich mir auch zutrauen. Bei der Senseo war es einfach ultra schwierig, die aufzukriegen. Und ja, vielleicht liegt es auch nur an mir. Ich weiß es nicht. Wenn ihr da so eure Erfahrungen habt, schreibt mir doch mal, wie macht ihr das mit Reparatur? Könnt ihr alles selbst reparieren, weil ihr eine Technikausbildung genossen habt? Oder sind die Geräte vielleicht doch viel leichter zu reparieren? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Marken? Das wäre noch eine richtig tolle Sache. Irgendeine Marke, die ganz viele Geräte herstellt, die nur darauf ausgelegt sind, dass man sie leicht reparieren kann. Ich glaube, das wäre nochmal eine richtig coole Marke. Ja, nochmal zurück zum Handy- und Smartphone-Geschichte. Da gibt's, das habe ich euch auch auf meinem Blog verlinkt, die Anita Egler, die ein paar Vorträge hält und wohl auch in den Medien relativ viel in den Sendungen herumreist zum Thema Digital Detox, sprich digitale Diät, würde ich das mal lapidar übersetzen. Da habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut mit dem Titel 8 digitale Denkfehler. Fand ich jetzt nicht ganz so neu für mich alles, liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass ich da selbst schon mir relativ viele Gedanken gemacht habe. Da ging es dann so um die Punkte, dass wir glauben, dass wir durch die Technik ja so unglaublich schnell geworden sind, sprich Smartphone, E-Mail, dass wir so, dass alles schnell erledigt werden kann, aber am Ende wird halt doch nicht irgendwie alles richtig erledigt. Wer kennt das nicht, dass man schnell mal irgendwas macht, weil man halt schnell mal irgendwas machen kann und hinterher muss man dann doch wieder 2, 3 Sachen korrigieren, weil es dann halt einfach zu schnell war. Und ich mittlerweile glaube schon, dass es für alles so das richtige Tempo gibt. Viele Dinge, die bei mir landen, die ich erledigen soll, lasse ich mittlerweile auch ganz bewusst ein bisschen liegen einen Tag, weil ich gemerkt habe, dass ich dann wesentlich emotionsfreier an die Sachen rangehen kann. Und ja, also der Mensch ist halt irgendwie doch noch die Grenze mit seinem Gehirn und mit seinen Fingerchen und so weiter. Die Grenze sollte man halt doch auch irgendwie mal ein Stück weit wieder beachten, finde ich. Und ja, Geschwindigkeit ist zwar unendlich irgendwie scheinbar zu beschleunigen, aber der Mensch an sich ist halt echt nicht zu beschleunigen. Ja, genau. Multitasking greift sie natürlich auch nochmal auf. Das ist ja so der Klassiker. Dazu habe ich auch schon relativ viel geschrieben. Ich bin ein ganz großer Gegner des Multitasking und versuche überall da wo ich dran denke und es beachte, es sein zu lassen und halt Monotasking, wie ich das nenne, zu praktizieren. Sprich, entweder podcasten oder den Tee trinken. Und jetzt müsst ihr halt mal einen Moment die Stille genießen und mich einen Tee trinken lassen. Übrigens auch der Lieblingsscherz von Nico Pech zum Thema Zeitverwendungskonkurrenz. Wenn ihr die Vorträge gesehen habt, dann wisst ihr jetzt genau, was ich meine. Ja, E-Mails sind angeblich so besonders effizient. Da könnte ich nochmal irgendwann ein eigenes Thema zu aufmachen, zum Thema E-Mails. Das geht ja nicht mehr weg, das Thema anscheinend, ne? Genau wie das Internet. Das wird wohl beides erstmal noch eine Weile bleiben, bis es durch was Besseres ersetzt wird. Mit E-Mails da richtig umzugehen, ist schon eigentlich eine Kunst für sich. Löschen ist mittlerweile, wie ich finde, ein recht guter Umgang mit einem Großteil der E-Mails, die man so bekommt, die eine relativ kurze Halbwertszeit haben. Ja, was ich mit dem Stichwort meinte, weiß ich nicht so richtig. Ach doch, genau, Dopamindealer ist so ein Stichwort, was Anita Eggler auch benutzt. Sprich, wir werden halt für jede Benutzung, für jedes Mal Smartphone benutzen, werden wir halt vom Gehirn auch irgendwie positiv belohnt. Wir sind halt soziale Wesen, ist so die Grundtheorie, die Annahme, was ja irgendwo auch stimmt. Und jede WhatsApp-Mitteilung, jede Facebook-Mitteilung, die an uns adressiert ist, wie persönlich die dann auch immer an uns adressiert ist, wenn es dann um Gruppen und so weiter geht, ist nochmal eine Frage. Aber jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, dass uns jemand etwas schreibt, dann werden wir, wenn wir dann aufs Smartphone gucken und das lesen, auch brav unserem Gehirn belohnt. Das heißt, jede WhatsApp-Nachricht, die wir bekommen, macht auch erstmal irgendwie uns im Gehirn ein bisschen glücklich. Wir werden beachtet, wir kriegen Aufmerksamkeit, andere Menschen kommunizieren mit uns. Da sind wir als soziale Wesen halt drauf trainiert, dass wir das versuchen zu erzeugen. Weil uns das halt auch beim Überleben geholfen hat, in Gruppen zu arbeiten und gemeinsam ums nackte Überleben zu kämpfen. Das ist irgendwie noch im Gehirn drin und deswegen kriegen wir jedes Mal eine Ladung positive Gefühle, wenn wir unsere WhatsApp-Nachrichten gucken. Ist aber dann doch ein bisschen verteufelt das Ganze, weil es halt eine sehr kurze Befriedigung ist und wir die immer wieder brauchen und das führt dann laut Anita Eggler dazu, dass wir im Durchschnitt mittlerweile 2 Monate pro Jahr auf unser Smartphone gucken. Das fand ich schon eine ziemlich krasse Zahl. Ich weiß nicht, wo sie die her hat. Ist wahrscheinlich so eine Durchschnittsrechnung, genau wie wir laut einer Studie der Grünen, die ein paar Jahre alt ist, glaube von Joschka Fischer in Auftrag gehen. Ich will keinen Quatsch erzählen. Naja, jedenfalls geistert ja auch durchs Internet die Zahl. Die benutzt auch Hartmut Rosa und dem vertraue ich jetzt mal als Wissenschaftler und Professor, dass er die aus irgendeiner vernünftigen Quelle hat, dass wir angeblich alle 10.000 Produkte oder Gegenstände zu Hause haben. Da ist dann natürlich der Restaurantbesuch und die ganzen Serviceleistungen noch nicht mit drin, die wir konsumieren, aber um 1900 waren es wohl irgendwie um die 400 Gegenstände, die jeder Haushalt hatte. Heute sind es im Durchschnitt 10.000. Und so sollen wir Durchschnitts-Smartphone-User mittlerweile 2 Monate pro Jahr mit unserem Smartphone verbringen, nämlich draufschauend. Finde ich eine krasse Zahl. Kenne die Statistik aber natürlich nicht und habe es euch ja durch die Mental App auch gezeigt, dass es da auch qualitative Unterschiede gibt. Also es macht für mich halt auch einen Unterschied, ob man sein Smartphone jetzt dafür benutzt, den ganzen Tag Smileys durch die Weltgeschichte zu schicken und Daumen hoch, Daumen runter. Oder ob man sich gerade irgendeinen interessanten Universitätsvortrag anhört, während man draußen an frischer Luft spazieren geht. Das würde ich jetzt nicht qualitativ exakt gleichsetzen. Ja, Punkt. Das ist für mich halt irgendwie jetzt mal beispielhaft ein Unterschied. Da müsste man dann nochmal genau in die Statistik reingucken. Aber wenn ich so im ÖPNV fahre, in Bus und Bahn und schiele mal bei den Leuten so kurz aufs Smartphone, dann ist so meine persönliche Statistik auch so in die Richtung gehend, dass doch die Universitätsvorträge eher in der Minderheit sind und kleine bunte Bälle, die irgendwie bespielt werden sollen oder kleine Ackerfelder, die bestellt werden müssen, damit darauf was wächst, die sind irgendwie in der Mehrzahl. Und wenn man 2 Monate pro Jahr damit verbringt, irgendwelche bunten Bälle reflexhaft über das Smartphone zu jagen, dann halte ich das irgendwie auch für, 2 Monate, die man irgendwie hätte besser verbringen können. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Kann man natürlich auch wieder alles sehr kritisch sehen und sagen, ja, früher ist ja immer mit Gleichkritik, früher gab es halt den Gameboy, da wird ja auch immer wurde auch gemeckert und heute hat man halt ein Gerät, wo alles drin ist und ja. Problematisch wird es halt, wenn irgendwie der Rest des Lebens ein bisschen darunter leidet. Aber wenn man da angekommen ist, ist man meistens schon über einige Grenzen hinweggegangen. Ja. Gut. Ich glaube, das war's eigentlich für mich heute auch schon. Ich habe nicht so viel gehustet, wie ich befürchtet hatte. Das freut mich für euch vor allem. In der nächsten Folge, in der nächsten Woche, habe ich mir vorgenommen, ganz gerne mal über das Thema Karriere sprechen. Und würde euch bitten, wenn ihr Lust habt, mir da mal was zu schreiben, was ihr dazu denkt. Sprich, habt ihr vielleicht schon Karriere gemacht? Seid ihr gerade dabei, Karriere zu machen? Möchtet ihr gerne später Karriere machen, weil ihr jetzt gerade am Anfang eurer Ausbildung, eures Studiums oder gerade im Beruf eingestiegen seid? Kennt ihr Leute, die ganz groß Karriere gemacht haben? Was ist das überhaupt für euch, Karriere? Und vor allem, ist das für euch erstrebenswert, Karriere um jeden Sinn, um jeden Preis im Grunde zu machen? Oder ja, einfach das Stichwort Karriere. Was haltet ihr davon? Was sind eure spontanen Gedanken dazu? Schreibt mir das gerne. Das würde meine Stichpunktsammlung hier ein bisschen erweitern und darüber würde ich dann beim nächsten Mal ein bisschen schwadronieren. Gut. Wie gewohnt, die Möglichkeit, das hier zu hören, habt ihr über die üblichen Kanäle, iTunes, Podcast oder auch meinen Blog, wobei ich immer empfehlen würde, sich das, was ich hier sage, auf ein mobiles Gerät runterzuladen, damit man nicht nur an dem am Monitor gefesselt ist, aber das mag jeder machen, wie er meint. Auf meinem Blog marco-matheis.com könnt ihr auch unter der Rubrik ich hab's gerade vergessen über mich, glaube ich, ist es gucken, wie ihr mich unterstützen könnt, durch natürlich Kommentare, Zuschriften. Das finde ich immer sehr cool, dass ich merke, dass die ich glaube im Schnitt sind zurzeit so 150 Leute, die das hier zumindest runterladen, aber ich gehe davon aus, wer es runterlädt, wird es auch irgendwie ein bisschen hören. Ja, wenn da ein paar Zuschriften kommen, fühlt euch aber nicht gezwungen, irgendwas zu schreiben, sondern nur, wenn ihr Bock habt und es euch wirklich wichtig ist. Ansonsten dürft ihr mich auch gerne, weil das hier natürlich auch ein bisschen Geld kostet, das hochzuladen, gerne mit Minimalbeträgen unterstützen. Das heißt, 50 Cent, 1 Euro fände ich schon immer sehr geil. Das sponsert allein schon eine Folge von einer Stunde hier. Ganz locker. So 50 Cent, 1 Euro. Genau. Die Wege dafür findet ihr dann alle auf meinem Blog. Gut. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns, oder besser gesagt ihr mich, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nächste Woche wieder. Einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen oder sagen wir einfach einen schönen restlichen Tag. Bis dahin, eine schöne Woche.